온다.
개 온다. 온다.
온다.
개 온다.
온다.
개 온다.
스티븐 아웃 라타인 아메리카.
보스 스 아메리카 라티나.
그러다 yo quisiera saber con dónde está mi hijo, si está vivo o está muerto. La verdad yo quisiera saber dónde está.
Der 30. August ist der internationale Tag für die Opfer des gewaltsamen Verschwindenlassens, ein Verbrechen mit gewaltigen Ausmaßen. 70.000 Menschen sind allein seit 2013 in Mexiko verschwunden. Und immer öfter werden auch Migrierende zu Opfern des gewaltsamen Verschwindenlassens. Menschen, die durch die Abschottungspolitik Europas oder der USA ohnehin auf immer gefährlichere Routen gezwungen werden. Die Militärdiktaturen Lateinamerikas, ob die Argentiniens oder Chiles, Guatemalas oder El Salvadors, ließen Regimegegner zu Tausenden verschwinden. Oft fehlt von ihnen auch Jahrzehnte später jede Spur. In diesem On der Info 519 schauen wir nach Mexiko, kurz nach Kolumbien und über Berlin nach Argentinien. Willkommen. Fast 90.000 Menschen gelten in Mexiko als verschwunden. Viele von ihnen wurden von Kriminellen verschleppt, damit sie Drogen schmuggeln, als Prostituierte arbeiten oder während sie sich in den Händen von Polizisten oder Soldaten befanden. Die Suche nach ihnen konzentriert sich meistens auf sterbliche Reste. Das Angehörigenkollektiv Búsqueda Nacional en Vida will sich damit nicht zufrieden geben, wie wir im folgenden Beitrag hören.
Vor dem Gefängnis der mexikanischen Stadt Tonalá sammeln sich 22 Frauen in einer Schlange und warten darauf, dass sie hereingelassen werden. Sie sind keine Angehörigen von Häftlingen, sondern Mütter, die ihre verschwundenen Söhne und Töchter suchen. Frauen, die sich im Kollektiv Búsqueda Nacional en Vida organisiert haben, um ihre Liebsten lebend wiederzufinden. Sie ziehen durch Straßen in Rotlichtvierteln, besuchen Krankenhäuser, Notaufnahmen, Heime für Jugendliche, psychiatrische Kliniken und eben die Gefängnisse im Bundesstaat Jalisco. Schwarze Kleidung, keine Handys, kein Notizblock. So sieht es die Gefängnisordnung vor. Nur ein Foto ihres Kindes, auf Papier oder aufs T-Shirt gedruckt, dürfen sie mitnehmen.
Wir passen uns den Vorgaben in jedem Gefängnis an. Kein Schmuck, keine Ohrringe, keine Ketten, keine Broschen im Haar, keine Sandalen, keine Absätze.
Rosaura Magaña sucht in der Haftanstalt von Tonalá eine Spur ihres Sohnes Carlos Eduardo. Der junge Mann wurde im Juli 2017 von Polizisten festgenommen und ist seitdem verschwunden.
Mein Sohn war 20 Jahre alt, als sie ihn holten. Jetzt ist er 24, also in einem leistungsfähigen Alter. Bis zum letzten Moment werde ich hoffen, ihn lebend zu finden.
Fast 90.000 Menschen sind in Mexiko verschwunden. Viele von ihnen wurden von Kriminellen verschleppt, damit sie Drogen schmuggeln, als Prostituierte arbeiten oder beispielsweise Tunnel bauen. Andere verschwanden, als sie sich in den Händen von Polizisten und Soldaten befanden. Die Suche nach ihnen konzentriert sich meistens auf sterbliche Reste, auf Gräber, Knochen, forensische Analysen. Das Kollektiv Búsqueda Nacional en Vida gibt sich damit nicht zufrieden.
Las familias ya estamos cansadas de buscar a nuestros familiares en basureros, en cuevas, en ríos, en montes.
Wir haben es satt, unsere Angehörigen auf Müllplätzen, in Höhlen, Flüssen und Bergen zu suchen. Man hat sie uns lebend genommen und deshalb wollen wir sie lebend zurück. Wir sind es leid, sie als Tote zu suchen.
Auch die Pandemie konnte die Angehörigen nicht stoppen. Die neue Normalität, die Präsident Andrés Manuel López Obrador ausgerufen hat, ändert ihr Leben kaum. Zwar können sie nicht jede Einrichtung besuchen, dafür machen sie auf der Straße auf sich aufmerksam. Aus zahlreichen Bundesstaaten reisen sie nach Jalisco an, um sich auf die Suche zu machen. Einige haben sich Schutzmasken aufgesetzt, auf denen die Bilder ihrer Kinder zu sehen sind. Doch dem staatlichen Aufruf nach Sana Distancia, sicherem Abstand, können sie nicht folgen. In den Bussen und Unterkünften riskieren sie, sich zu infizieren. Aber wer seine Liebsten lebend finden will, darf keine Zeit verlieren. Staatsanwaltschaften und andere Behörden arbeiten zwar wegen der Pandemie zeitweise weniger, aber die Angehörigen haben sich ohnehin längst selbst zu Expertinnen und Experten entwickelt. Sie wissen genau, wie man feststellt, wo ihre Söhne oder Töchter zuletzt telefoniert haben und mit welchen Taxis sie gefahren sind. Arturo Trejo, einer der wenigen Männer der Suchbrigade, erklärt:
Es gibt Leute in den Kollektiven, die sind besser ausgebildet als die zuständigen Behörden.
Im Gefängnis von Tonala haben die Angehörigen nur wenig Zeit. Sie laufen durch die vergitterten Trakte, vergleichen Tattoos und zeigen den Häftlingen Bilder. Tatsächlich erinnern sich Gefangene manchmal daran, Verschwundene gesehen zu haben. Im Frauengefängnis erkennen sie den Sohn einer Suchenden. Im Krankenhaus bekommt die Gruppe einen wichtigen Tipp. Sie sollen in die öffentlichen psychiatrischen Kliniken gehen. Drei Tage später treffen sie sich im Park vor einer psychiatrischen Klinik. Unter einem Baum schützen sie sich vor der stechenden Sonne und warten darauf, dass Adolfo das Gebäude verlässt. Am Vortag haben sie den jungen Mann in der Klinik entdeckt. Lydia Sanchez-Tobon erinnerte sich an ein Bild, das sie zuvor gesehen hatte, als sie eine andere Suchbrigade begleitete.
Wir waren in einem Dorf. Die Leute sind dort auf uns zugekommen. Sie waren sehr bewegt und haben uns auf ihren Handys Fotos von verschwundenen Angehörigen gezeigt. Darunter war auch eine Aufnahme von Adolfo.
Drei Jahre lang war Adolfo verschwunden. Fünf Tage, bevor das Kollektiv ihn fand, hatten ihn Polizisten in aufgewühltem Zustand in die Klinik eingeliefert. Dort versuchte niemand, seine Identität zu erfassen. Doch die Angehörigen machten seine Familie innerhalb von zwei Tagen ausfindig. Und so konnte die Mutter ihren verlorenen Sohn abholen. In ihrer Heimat sucht Lydia Sanchez wie alle Beteiligten des Kollektivs auf einsamen Brachen, im Brunnen oder auf verlassenen Feldern nach den Resten von Verschwundenen. Zweimal im Jahr reist sie mit dem Kollektiv durch Mexiko. Erfolge wie der Fund von Adolfo helfen ihr, nicht aufzugeben.
Wenn du Menschen lebend suchst und jemanden tatsächlich findest, dann gibt dir das einfach unheimlich viel Energie. Es zeigt dir, dass es einen Gott gibt und dass er mit uns ist. Und dass es sein kann, dass ich eines Tages meinen Bruder finden werde.
Auch Arturo Trejo gibt die Hoffnung nicht auf. Seit 6 Jahren sucht er seinen Vater. Zurück in seiner Heimatstadt Coatzacoalcos hilft er anderen bei der Suche nach geheimen Gräbern. Mit Macheten säubern sie eine Brache vom Gestrüpp, um nach verscharrten Toten zu suchen. Er glaubt nicht, dass sein Vater tot ist.
Laut den Ermittlungen lebt er noch, aber wir wissen nicht, ob er unter falschem Namen in ein Gefängnis oder eine psychiatrische Anstalt gebracht wurde.
Dann berichtet der 27-Jährige von einem weiteren Erfolg.
Wir haben einen jungen Mexikaner wiedergefunden, der in ein Gefängnis in Honduras gebracht wurde. Sogar seine Nationalität haben sie geändert. Bei einer unserer Demos hat eine Migrantin sein Foto gesehen und uns gesagt, dass sie ihn in einer Haftanstalt gesehen habe. Wir sind dann mit der Mutter zum Botschafter gegangen und es stellte sich heraus, dass sie recht hatte. Aber wie viele Gefängnisse gibt es in Mexiko und Mittelamerika? Da sind intensive Ermittlungen nötig, die weder Gouverneure noch lokale Regierungen vornehmen, weil sie keine Probleme bekommen wollen.
Für Trejo ist deshalb klar, es wird an ihm und seinen Mitstreitern liegen, seinen Vater zu finden.
Ein Nachtrag. Viele der in Mexiko Verschwundenen sind Migrantinnen aus Zentralamerika. Von mehr als 10.000 muss man ausgehen. Sie sind in Mexiko noch entrechteter und daher noch gefährdeter, Opfer von kriminellen Banden und staatlichen Sicherheitskräften zu werden. Onda hat über diesen Aspekt schon mehrfach berichtet. Warum so viele Menschen in Mexiko verschwinden können und warum kaum ein Täter ermittelt wird, darüber sprechen wir jetzt mit Irene Tello, Vorsitzende von Impunidad Cero, einer NGO gegen die Straflosigkeit in Mexiko. Irene Tello, wir haben gerade den Bericht über gewaltsames Verschwindenlassen und Straflosigkeit in Mexiko gehört. Die Gründe für die Straflosigkeit sind sicherlich vielschichtig, aber was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Gründe?
Tenemos una cifra negra de 93% de todos los delitos que ocurren en un año no se denuncian.
93% aller Verbrechen werden gar nicht erst angezeigt. Und wer Anzeige erstatten will, sieht sich Schwierigkeiten entgegen. Die Wartezeiten sind exorbitant lang. Oft wird dann den Angehörigen gesagt, sie müssten die Anzeige noch durch einen erneuten Besuch validieren. Oft werden sie an andere Stellen verwiesen, die angeblich zum Beispiel für gewaltsames Verschwinden lassen oder Femizide zuständig sind. Und oft geht es nur dann schneller, wenn man mit Geld nachhilft. Von den angezeigten Fällen werden nur 15% gelöst. Die Behörden sind ineffizient. Es gibt viel zu wenig Personal, vor allem Fachleute, von ForensikerInnen bis zu AnalytikerInnen. Die Koordination zwischen Polizei und Ermittlungsbehörden sowie zwischen lokaler und staatlicher Ebene ist ungenügend. Wenn dann ein Fall tatsächlich vor Gericht kommt, sind die Ermittlungsakten oft so löchrig, dass es am Ende einen Freispruch gibt. All das führt bei angezeigten Fällen zu einer Straflosigkeit von fast 90% und insgesamt wird nur eines von 100 Kapitalverbrechen aufgeklärt.
La probabilidad en México de que un delito se denuncie y se esclarezca es de tan solo 1%.
Was muss sich denn ändern, damit es zumindest Verbesserungen gibt bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen und damit die Täter zur Rechenschaft gezogen werden?
Argumentar e ir armando el caso, ¿no? Porque su trabajo tiene que ver con esto, con presentar los hallazgos de la investigación ante un juez, sin que pueda caber una mayor duda de que sí realmente se pasó lo que dice la carpeta.
Wenn Ermittlungen gerichtsfest sein sollen, dann müssen sie vollständig sein und Beweise liefern. Das ist oft nicht gegeben. Da fehlt es an Personal, Ausbildung, Technologie und Vernetzung zwischen verschiedenen Stellen. Außerdem gibt es kaum Ermittlungen am Tatort. Das gilt vor allem, wenn es um kriminelle Netzwerke geht. Dann sind Tatortbesucher auch nicht ungefährlich. In Mexiko haben wir nach wie vor ein zeugenbasiertes System. Irgendjemand sagt also, der war's. Und bei Vernehmungen von Verdächtigen werden oft Beweise produziert, die aber illegal oder durch Folterung gewonnen wurden. Hinzu kommt, es ist nicht ungewöhnlich, dass in einem Fall von gewaltsamen Verschwindenlassen die Ermittlungen plötzlich unterbrochen werden. Dann nämlich, wenn ein Beamter oder eine Behörde in diesen Fall verwickelt ist. Deswegen fordern wir, dass beim gewaltsamen Verschwindenlassen immer die Bundesbehörden eingeschaltet werden.
Y por eso se pide tanto la participación de la Fiscalía General de la República en estos procesos de investigación.
Wir sprechen mit Irene Tello von Impunidad Cero über die Straflosigkeit in Mexiko. Wir haben ja in den letzten Jahren mehrere schockierende Verbrechen von gewaltsamen Verschwindenlassen erlebt. Die 43 Studenten der Fachhochschule Ayotzinapa vor 6 Jahren zum Beispiel oder die 72 ermordeten und verscharrten MigrantInnen in San Fernando im Bundesstaat Tamaulipas. Was sind denn die Lehren daraus?
Ich glaube, was wir haben aprendido como de estos dos casos paradigmáticos
Was wir aus diesen beiden emblematischen Fällen gelernt haben, ist, dass wir Sonderkommissionen brauchen. Vor allem, wenn verschiedene Behörden unterschiedlichster Ebenen beteiligt sind. Behörden, die oft an Verbrechen oder an der Strafvereitelung beteiligt sind. Die Ermittlungen müssen auch viel schneller laufen. Es dürfen nicht Wochen vergehen, bevor ein Tatort ermittlungstechnisch untersucht wird. Wenn das überhaupt passiert. Zur Gerechtigkeit gehört andererseits auch, dass Beweise nicht illegal gewonnen werden, nur weil die Öffentlichkeit oder eine hohe Stelle Ergebnisse fordern. Wir müssen als Gesellschaft weiterhin den Finger auf die Wunde legen und Gerechtigkeit fordern. Wir dürfen nicht abstumpfen, ob der vielen Verschwundenen und Morde.
Als die Karawanen losgingen, hat Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador, kurz AMLO, humanitäre Visa angekündigt. Mittlerweile ist das unter dem Druck der USA einem Sicherheitsdiskurs gewichen. Die Nationalgarde durchsucht Herbergen und versucht, die Menschen an der Grenze zu Guatemala zu stoppen. Wie sieht es denn unter AMLO in der Strafverfolgung aus?
El presupuesto, el personal, la investigación, lo que se destina a estas instituciones, y creo que todavía.
Mehr Budget und Personal für die Ermittlungsbehörden hat es nicht gegeben. Andrés Manuel López Obrador hält auch hier an seiner strengen Austeritätspolitik fest. Die Bemühungen zur Schaffung einer gut ausgestatteten Bundesermittlungsbehörde kommen auch nicht wirklich voran. Fälle von gewaltsamen Verschwindenlassen sollen nun doch wieder die Bundesstaaten aufklären. Also gibt es kaum Fortschritte. Ermittlungen werden nach wie wie vor schlampig geführt und Ausnahmen gibt es nur bei öffentlichkeitswirksamen Fällen. Aber es gibt keine Fortschritte beim Zerschlagen krimineller und korrupter Netzwerke. Und wenn wir das im Kontext der Pandemie sehen, dann sind Raub und Einbrüche zwar zurückgegangen, Morde und familiäre Gewalt haben dagegen zugenommen. Gerade in der Pandemie wäre es wichtig, Online-Anzeige erstatten zu können. Aber das ist immer noch nicht möglich. Und die Leute können ja nicht Stunden unterwegs sein, um persönlich Anzeige zu erstatten.
Irene Tello war das von der mexikanischen NGO Impunidad Cero, Null Straflosigkeit auf Deutsch. Wir bleiben in diesem Onda-Info beim Thema gewaltsames Verschwinden lassen. Gewaltsames Verschwinden lassen ist auch heute noch ein Mittel, um Terror in die Bevölkerung zu tragen, gerade wenn sie sich gegen die Mächtigen auflehnt. Kolumbien hat eine entsetzliche Geschichte von Morden, Vertreibungen und Verschwinden lassen. Nach dem Ende der Präsidentschaft des berüchtigten Präsidenten Álvaro Uribe Vélez hatte die Einheit für Gerechtigkeit und Frieden der kolumbianischen Generalstaatsanwaltschaft über 32.000 Verschwundene gezählt. Bei den Protesten von Ende April bis Juni dieses Jahres gegen die Regierung des aktuellen Präsidenten Iván Duque waren nach einem von der NGO Indepaz erstellten Register zunächst fast 500 Menschen verschwunden. Die Regierung selbst zählte allerdings nur knapp über 100. Im Mai hatte Vizepräsidentin Marta Lucía Ramírez sogar nur einen Verschwundenen zählen wollen. Bei den anderen Vermissten könne man ja nicht sagen, ob sie verschwunden seien. Ende Juli sprach die Staatsanwaltschaft noch von 63 Verschwundenen. Viele der übrigen seien in den Gefängnissen gefunden worden, viele wieder aufgetaucht. Viele Fälle wurden von der Staatsanwaltschaft wegen unzureichender Informationen nicht als Fälle von Verschwindenlassen anerkannt. Unabhängige Quellen haben während der Proteste immerhin über 60 Tote gezählt, viele davon Opfer der berüchtigten Spezialeinheit zur Aufstandsbekämpfung ESMAD. Die Regierung Duque wurde vor der Interamerikanischen Menschenrechtskommission Anfang Juli für die Gewaltexzesse im Umgang mit den Protesten scharf kritisiert. Kolumbien bleibt eines der Länder, in denen der Staat selbst schwere Menschenrechtsverletzungen begeht. Das Verbrechen des gewaltsamen Verschwindenlassens könnte wie in der Vergangenheit auch heute noch dazugehören. Im Dezember letzten Jahres haben Jan Steele und Ute Löning einen Beitrag anlässlich einer Demo in Berlin gemacht. Er zeigt, wie wichtig zivilgesellschaftliches Engagement gegen das Verschwindenlassen ist, auch um Druck auf Staatsanwaltschaften und Gerichte aufzubauen, damit mehr Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Manch einer lebt nämlich recht unbehelligt in Deutschland. Seit gut 8 Jahren lebt der Deutsch-Argentinier Luis Esteban Kiburg in Berlin. In Argentinien gilt der Ex-Militär wegen Folter und Mord an Oppositionellen während der Diktatur von 1976 bis 1983 als dringend tatverdächtig. Doch Kiburg entzog sich der dortigen Justiz und setzte sich nach Deutschland ab. Er wird mit internationalem Haftbefehl gesucht und auch die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn. Schon letztes Jahr machten Angehörige von Verschwundenen mit einer Demonstration durch Kiburgs Wohngegend auf ihn aufmerksam.
Ein Samstagnachmittag im September. Etwa 80 Personen demonstrieren in Berlin. Sie ziehen durch die Straßen des Windsviertels im Prenzlauer Berg. Wohin sie auch gehen, wir werden sie suchen, singen sie. In der Umgebung sind Plakate des 72 Jahre alten argentinischen Ex-Offiziers Luis Esteban Kiburg geklebt. Die Demonstrantinnen und Demonstranten halten Fotos von verschwundenen Gefangenen in die Höhe und Schilder, auf denen steht «Donde están?», wo sind sie? In kleinen Straßenperformances zeichnen sie mit Kreide die Umrisse von Menschen auf den Asphalt, Symbole für das gewaltsame Verschwinden lassen. Ezequiel Monteros ist einer der Organisatoren der Demonstration.
Estamos denunciando a Luis Esteban Kirbur.
Wir klagen Luis Esteban Kiborg an. Er war ein ranghoher Militär der Marine und er wird der Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschuldigt. Wir wollen, dass die Nachbarn hier erfahren, wer er ist und ihr Urteil über ihn fällen.
Der argentinische Dokumentarfilmer Monteros, dessen Eltern selbst politische Gefangene waren, engagiert sich bei IJOS. Das ist ein vor 25 Jahren entstandener Zusammenschluss von Söhnen und Töchtern von Opfern der Diktatur in Argentinien. Zwischen 1976 und 1983 waren der Diktatur etwa 30.000 Menschen zum Opfer gefallen. Mit sogenannten Escraches protestieren die Hijos an den Wohnorten von Diktaturverbrechern, fordern Aufklärung des Schicksals ihrer Angehörigen und kämpfen gegen Straflosigkeit.
Kiborg war Offizier in einer Marinebasis in Mar del Plata, südlich der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. In der Zeit der Diktatur ab 1976 wurde dort ein Gefangenen- und Folterlager eingerichtet. Als stellvertretender Befehlshaber einer Kampftauchereinheit auf diesem Militärstützpunkt gilt Kiborg als dringend tatverdächtig an Entführungen, Folter und Mord von 152 Personen beteiligt gewesen zu sein.
Luna, Atilio, Rubén, Tiaramonte, Miguel, Ángel, Tiaramonte, Alberto.
Deren Namen werden heute vorgelesen. Die argentinische Anwältin und Schriftstellerin María Esther Alonso erklärt,
in den Listen der Verschwundenen finden sich auch zwei zu diesem Zeitpunkt schwangere Frauen. Kiborg weiß bestimmt, was mit ihren Babys passiert ist. Es geht darum, das Schicksal dieser Menschen aufzuklären, die heute über 40 Jahre alt sind.
In Argentinien wurden während der Diktatur systematisch Kinder politischer Gefangener geraubt. Oftmals wuchsen sie, ohne ihre eigene Geschichte zu kennen, in Familien von Militärs auf. Bei der Suche nach etwa 500 geraubten Kindern konnten bisher 130 Fälle aufgeklärt werden, erklärt María Esther Alonso.
Wir weisen die Nachbarn darauf hin, dass ein argentinischer Folterer hier seit Jahren straffrei lebt. In Argentinien wäre Kiborg längst verurteilt und verhaftet worden, wenn er nicht vor der argentinischen Justiz geflohen wäre. Wegen seiner deutschen Staatsangehörigkeit kann er hier frei leben. Das darf Deutschland nicht zulassen.
2013 wurde ein internationaler Haftbefehl über Interpol verbreitet und Kiborg 2014 in Deutschland verortet. Argentinien stellte 2015 einen Auslieferungsantrag, den Deutschland jedoch ablehnte. Denn Kiborg hat deutsche Vorfahren und besitzt neben der argentinischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Deutschland liefert seine eigenen Staatsbürger grundsätzlich nicht an Staaten außerhalb der EU aus.
Die Staatsanwaltschaft Berlin ist zwar seit 2015 mit dem Fall Kiborg befasst, mehr Tempo scheint jedoch seit 2018 in die Sache zu kommen. Da nämlich entdeckte der argentinische Journalist Tony Advida, der seit 35 Jahren in Berlin lebt, Kiborg nach einer langen Suche. 2017 hatte er bei einer Veranstaltung zufällig davon erfahren, dass Kiborg in Berlin lebt.
Da wurde erwähnt, dass eine von diesen gesuchten Mittäter von der Diktatur nach Deutschland gegangen wäre.
Erst danach habe er mit Unterstützung von anderen Freunden und Kollegen den Namen und die Adresse recherchiert und Kiborg eines Tages gefunden.
Als ich 100% sicher war, dass der Gesuchte ist, sind wir zu dem Europäischen Center für Menschenrechte, zum Wolfgang Kalleckt.
Noch im Jahr 2019 kam eine argentinische Hinterbliebene, Anaí Marocchi, nach Berlin. Im September 1976 ist deren damals 19 Jahre alter Bruder Omar Marocchi zusammen mit seiner schwangeren Frau Aide Susana Valor mutmaßlich in der Marinebasis von Mar del Plata verschwunden. Anaí Marocchi sucht ihren Bruder und ihre Schwägerin noch immer. Zusammen mit dem ECCHR erstattete sie Anzeige gegen Kiborg in Deutschland.
Anais Sohn, also der Neffe des 1976 verschwundenen Omar Marocchi, ist der heute 39 Jahre alte Rodrigo Diaz.
Das Wichtigste ist Wahrheit und Gerechtigkeit. Diejenigen, die diese Verbrechen begangen haben, haben einen Schweigepakt vereinbart. Bis heute sprechen sie nicht darüber, wie die Gefangenen getötet wurden. Damit zwingen sie die Angehörigen der Verschwundenen dazu, jeden Tag wieder diese Ungewissheit und diesen Horror zu durchleben. Da Kiborg vor der argentinischen Justiz geflohen ist, muss die deutsche Justiz aktiv werden, damit er sich für seine Taten verantworten muss.
extracción, le pide que rinda las cuentas que no ha tenido que rendir porque se ha fugado frente a la justicia argentina.
Andreas Schüller, beim ICCHR verantwortlich für Völkerstrafrecht, bewertet es als positiv, dass die Berliner Staatsanwälte bereits Zeugen in Argentinien vernommen haben.
Aber wir hoffen trotzdem auf weitere Schritte und eine baldige Anklageerhebung. Es geht hier nicht nur darum, Einzeltaten nachzuweisen, sondern vor allem auch die Rolle Kiboks im Gesamtsystem der Basis in Mar del Plata und seiner Verantwortung dort als Teil der Eliteeinheit für das Verschwinden von Oppositionellen.
Dirk Feuerberg, Leiter der zuständigen Abteilung bei der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, erklärt dazu:
Lange Zeit war es ja so, dass man meinte, Tathandlungen des Einzelnen nachweisen zu müssen, ganz konkret eine Tathandlung beschreiben können zu müssen, um zu einem Urteilsspruch zu kommen.
Die Rechtsprechung habe sich in den letzten Jahren aufgrund von Urteilen zu Taten aus der Zeit des Nationalsozialismus allerdings sehr geändert, so Feuerberg.
Wenn jemand in eine Organisationsform eingebunden war, in der für jeden erkennbar war, dass der Beitrag, den man dort erbringt, der vielleicht relativ allgemeiner Natur war, also das Besetzen eines Wachpostens oder ähnliches, dazu beiträgt, dass Menschen im großen Maßstabe gefoltert und ermordet werden, dann reicht der Nachweis der Einbindung in diese Struktur.
Allerdings, ergänzt der Staatsanwalt, in jedem Einzelfall müsse nachgewiesen werden, ob im Moment der Taten absehbar war, was den Verschleppten widerfahren würde.
Aus dem Grund muss Deutschland hier ermitteln, weil Deutschland kein sicherer Hafen für Folterer und Kriegsverbrecher sein darf.
Bekräftigt Andreas Schüller. Denn Kiboks ist kein Einzelfall. So lebte der in Chile wegen mehrfachen Mordes während der Pinochet-Diktatur rechtskräftig verurteilte deutsch-chilenische Ex-Offizier Walter Klug-Rivera 4 Jahre lang unbehelligt im Rheinland.
Auch strafrechtliche Schritte zur Aufklärung von Verbrechen in der Colonia Dignidad, der deutschen Sekte im Süden Chiles, in der Oppositionelle gefoltert und ermordet wurden, verliefen in Deutschland stets im Sande. Die Ermittlungen unter anderem gegen den ehemaligen Sektenarzt Hartmut Hopp, der in Deutschland lebt und als Verbindungsmann zum chilenischen Geheimdienst galt, wurden 2019 eingestellt. Rechtsanwalt Schüller ergänzt:
Der Fall Kübok zeigt mal wieder, dass ein Tatbestand des Verschwindenlassens im Strafgesetzbuch unbedingt erforderlich ist, um für die Zukunft solche Fälle besser verfolgen zu können.
Hier sei der Gesetzgeber gefordert, ergänzt Schüller. Deutschland hat die 2010 in Kraft getretene UN-Konvention gegen das Verschwindenlassen ratifiziert.
Die Staaten, die das ratifiziert haben, sie müssen nationale Gesetze erlassen, die explizit einen Straftatbestand für gewaltsames Verschwindenlassen festlegen. Sie müssen Strukturen aufbauen, damit das Gesetz auch umgesetzt wird,
sagt Barbara Lochbieler. Die frühere Grünen-Europapolitikerin ist seit 2019 Mitglied im UN-Ausschuss gegen das Verschwindenlassen. Die Bundesregierung erklärte im Juli in ihrem Bericht an die UNO, die bestehenden deutschen Straftatbestände ermöglichten bereits eine umfassende Aufklärung, Verfolgung und Bestrafung von Fällen des Verschwindenlassens von Personen. Gleichzeitig erkennt die Bundesregierung an, dass die Einführung eines Straftatbestands des Verschwindenlassens möglicherweise eine bedeutende Symbolkraft haben könnte. Für Barbara Lochbieler ist klar:
Ich glaube, die deutsche Regierung ist sich schon bewusst, da sie ja sehr aktiv ist in internationalen Menschenrechtsgremien, dass es wichtig ist, dass wenn man eine Konvention ratifiziert, dass man sie auch umsetzt. Das hat eine Vorbildwirkung auch für andere Staaten, von denen man es ja auch einfordert, dass sie das ordentlich umsetzen.
Barbara Lochbieler betont, dass Deutschland und Europa auch eine ganz direkte Verantwortung für das gewaltsame Verschwindenlassen auf der Welt haben. Denn Menschen verschwinden auch auf den Migrationsrouten hierhin. Auf ihrem Weg durch Nordafrika, auf dem Mittelmeer, auch noch in Europa. Deutschland und die EU bezahlen ja Regierungen und Regime in Zentral-, West- und Nordafrika, damit sie MigrantInnen aufhalten und zwingen sie damit auf immer gefährlichere Wege.
Ich denke, es ist wichtig, dass wir wirklich aufstehen gegen eine Migrationspolitik und eine Flüchtlingspolitik, die auf Ausgrenzung und Hetze setzt. Es ist wichtig, dass wir Protest äußern, den die Regierungen auch hören und wahrnehmen, dass man eine ordentliche Migrationspolitik organisiert, dass Menschen nicht in solche Situationen kommen. wo sie Opfer von gewaltsamen Verschwinden lassen werden. Also Solidarität statt Ausgrenzung ist wichtig und öffentlicher Protest. Und natürlich können wir uns auch einsetzen und Unterstützung leisten für Opferverbände, für Organisationen, Menschenrechtsorganisationen, die in einem bestimmten Land, regional oder international, sich genau mit dem Thema gewaltsames Verschwinden lassen beschäftigen. Und die können wir unterstützen.
Zivilgesellschaftliches Engagement bleibt auch hier wichtig gegen das Verbrechen des gewaltsamen Verschwindenlassens. Und das war unser ONDA-Info-Spezial zum Internationalen Tag gegen das gewaltsame Verschwindenlassen am 30. August.